Guten Morgen. Ich merke, ihr seid gut drauf. Das gefällt mir. Ich freue mich sehr hier heute Morgen. Ich muss sagen, einen Teil der Predigt machen zu dürfen. Mein Name ist Timon und ihr werdet heute in den Genuss kommen, drei Predigten zum Preis von einer zu kriegen. Ja, das ist der Wahnsinn heute. Überfluss. Louis und Timo werden gleich ebenfalls noch ihren Teil der Predigt geben. Ich werde die Einladung machen und sie werden sich dann zwei biblische Personen vornehmen und das Ganze nochmal ein bisschen aus ihrer Sicht sagen, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Ich bin mega stolz auf die beiden. Wir predigen zum ersten Mal heute Morgen und es wird der Wahnsinn. Wisst ihr, was ich noch sagen wollte, damit ihr erkennt, dass das auch wirklich eine Predigt ist, also es sind jetzt nicht drei verschiedene, sondern es sind, wie gesagt, drei in eins, haben wir es nicht abgesprochen, aber anscheinend irgendwie hat es der Herr geführt, dass wir alle gleich aussehen. Wir tragen alle Karohemden heute, dunkle Jeans und Sportschuhe, nur damit ihr das verfolgen könnt. Ja, dass ihr nicht denkt. Okay. Ihr kennt das vielleicht, wenn man so in einer großen Gruppe von Menschen ist, die sich regelmäßig trifft, so wie wir in dieser Gemeinde, dann entwickelt man bestimmte Eigenarten oder eine Kultur, eine bestimmte Sprache. Man kann sich gar nicht dagegen wehren. Es passiert irgendwie einfach. Und andere Leute, die jetzt zum Beispiel dann neu in so eine Gruppe hineinkommen, die hören dann Worte und die können das gar nicht, das ist Deutsch, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Manche sind auch vielleicht gar nicht Deutsch und man versteht trotzdem den Zusammenhang nicht. Heute Morgen, das Thema in unserer Predigtreihe, das ist schon dieses erste eins dieser Worte, Evangelisation. Und das Thema heute Morgen, also das ist unsere Predigtreihe, das Thema ist Menschenfurcht, ist noch so ein Wort. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich gebe euch ein Beispiel. Stellt euch vor, Berlin, Start-up-Szene, ja, also junge Unternehmer, hippe Typen, ja, kommt ein Typ und sagt, jo, ich habe noch ein Meeting, ja, ich muss noch meinem Senior Vice CEO ein paar Projekte pitchen, ich habe da so eine Cross-Social-Media-Campaign mir developed, ja, und die will ich an den Start bringen, damit soll unser Lifetime Value, ja, soll increased werden und unser Burn Rate, die soll runtergehen. Lit, ja. Zum Beispiel, da denkt man sich, was? Wenn man nicht in der Kultur drin ist, und die reden alle so, ja, wenn man da nicht drin ist, dann versteht man kein Wort. Und deswegen möchte ich auf diese zwei Begriffe, Evangelisation oder Evangelisieren und Menschenfurcht, ein bisschen eingehen, damit die anderen beiden da gleich richtig reinhauen können dann. Evangelisieren, das kommt von dem Wort Evangelium, also dieses Wort heißt die gute Nachricht, also evangelisieren, die gute Nachricht, jemandem anders erzählen. Und im Prinzip, wie dieser Start-up-Typ, ja, der auch so ein paar Projekte pitchen möchte, also der irgendwelche tollen Ideen, die er sich ausgedacht hat, an jemanden anders weitergeben möchte, also erzählen möchte. Im Prinzip ist es bei uns ja auch so. Weil wir haben uns diese Idee zwar nicht selber ausgedacht, aber wir wollen das anderen Menschen erzählen. Warum? Weil wir überzeugt davon sind, dass es die beste Nachricht der Welt ist. Nämlich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und manchmal passiert es einfach so in unserem Alltag, dass wir darauf angesprochen werden. Du musst gar nicht auf einer Bühne stehen wie hier, um die gute Nachricht weiterzugeben. Das ist meistens nur sehr, sehr wenige Leute tun das. Viel, viel mehr tun das einfach in ihrem ganz normalen Alltag. Und manchmal, bei mir jedenfalls, bei euch vielleicht nicht, aber bei mir ist es manchmal so, dann kommt so eine innere Blockade. Ja, ich möchte das gar nicht Menschenfurcht nennen, weil Menschenfurcht versteht auch jeder eigentlich nur Sozialphobie drunter. Und Sozialphobie ist eine diagnostizierte Krankheit, wirklich panische Angst vor Menschen zu haben. Und darüber will ich gar nicht reden, aber oft ist es einfach nur so eine Blockade, wenn wir mit anderen Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen, besonders wenn sie nicht aus unseren Gemeinden sind, dass wir dann irgendwie plötzlich Schwierigkeiten haben, das zu formulieren. Vielleicht haben wir einfach gar keine Sprache dafür. Wisst ihr, als ich noch in der Schule war, damals, und mich dann ein Freund angesprochen hat und wir treffen uns Sonntagmorgen, bist du dabei? Habe ich gesagt, nein, weil ich da in die Gemeinde gehe, aber das ist eine coole Gemeinde, also ist jetzt, da haben wir ein Schlagzeug und da sind E-Gitarren und da ist ein Beamer mit, das ist cooles Licht. Ich habe mich jedes Mal, wirklich jedes Mal, gewunden, um jetzt eigentlich nur zu sagen, hey, ich möchte nicht, dass du irgendwie von mir denkst, dass ich irgendwie langweilig bin, weil ich glaube, dass du das Bild von mir haben könntest. Ja, da habe ich mich selber schon im den Gedankenstrang verloren. Aber es ist diese Blockade einfach manchmal da. Und heute ist Pfingsten und Jesus hat, als er auf dieser Welt war, ganz am Ende gesagt, ich gehe jetzt zurück zum Vater, das ist ja das, was wir an Himmelfahrt dann feiern, und ich würde aber gerne, dass das, was ich euch die letzten 3 Jahre erzählt habe, im Prinzip, ich bin Gottes Sohn, wenn ihr an mich glaubt, habt ihr wieder Zugang zum Vater, habt ihr wieder eine Beziehungsmöglichkeit mit dem Vater, Gott, und liebt einander, ja, achtet einander und erzählt es weiter. Das waren so eine der Grundsäulen, die er gesagt hat. Und dieses erzählt es weiter, das hat er ziemlich ernst gemeint. Und über die Jahre, die Jahrhunderte und Jahrtausende, die wir als Christen ja schon auf dieser Welt sind, als wir uns Nachfolger von Jesus nennen, da wurde dieser Begriff Evangelisation ziemlich in den Dreck gezogen. Es sah dann so aus, dass massenweise Leute in Rüstung durch Landstriche gezogen sind und irgendwelchen Leuten die Köpfe abgeschlagen haben, wenn sie nicht auch sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Das meine ich nicht. Ich meine auch nicht, dass wir jetzt rausgehen und Koranbibeln verbrennen. Meine ich auch nicht. Ich meine auch nicht, dass wir irgendwelche Leute zwanghaft davon irgendwie überzeugen wollen, dass sie jetzt doch auch irgendwie zu uns hier in die Gemeinde kommen. Das meine ich auch nicht. Aber wisst ihr, wie dieser Start-up-Typ, der sich gedacht hat, oh, ich habe so eine gute Idee, die muss ich erzählen. Ja? So ähnlich ist es auch mit uns, weil wir diese unfassbar gute Nachricht haben, die jeder Mensch von uns aus gesehen hören muss, aber wir wollen es natürlich den Menschen echt weitergeben, die das hören wollen und die sagen, in einem Gespräch, die vielleicht nachfragen, ja? Oder mit denen man irgendwie ins Gespräch kommt. Und dann gibt es noch das, was Jesus noch gesagt hat, und das ist, hey, ich sende euch meinen Heiligen Geist. Ihr müsst das nicht alleine machen. Und das bedeutet das, was wir vorhin schon erlebt haben, dass Menschen irgendwie einen Eindruck bekommen, hey, das soll ich weitergeben. Und dann kommen sie hier nach vorne und dann hört das die ganze Gemeinde. Aber das ist auch wieder nur eine Form, wie das Predigen auf der Bühne. Eine andere Form ist, dass ich unterwegs bin in der Stadt und plötzlich mir kommt mir so ein Gedanke, hey, die Person, die könntest du doch mal ansprechen. Oder jemand ist irgendwie krank und plötzlich habe ich dieses Ding, für die könnte ich doch mal beten, für die Person. So führt und leitet uns der Heilige Geist auch in diesem Thema Evangelisation. Und wir können echt mit ihm zusammen partnern. Und dann, wenn wir dann diesen Impuls gekriegt haben, hey, sprich doch mal diese Person an, dann ist sie da wieder, die Blockade. Ja? Und das Problem ist nämlich, dass dieser Glaube, den wir haben, der für uns das Zentrale in unserem Leben ist, wenn wir es anderen Leuten erzählen, dann wirkt es plötzlich, als wäre es eine Frechheit für ihre Ohren. Warum? Weil es eigentlich gar keinen Sinn macht, dieses Übernatürliche, Gott, ja, und dann ist der auf die Erde gekommen in Form von Jesus und Jesus hat all unsere Sünden auf sich genommen. Das, was zwischen mir und Gott steht, hat er auf sich genommen, ist an ein Kreuz freiwillig, hat er sich dran nageln lassen, hat gesagt, hiermit sterbe ich, aber damit stirbt auch die Macht des Todes. Und dann ist er tot, dann steht er wieder auf. Für Leute, die das zum ersten Mal hören oder die das in dieser Klarheit und Direktheit noch nicht oft gehört haben, ist das Torheit. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, warum das so oft für uns eine Überwindung ist, warum wir mit anderen Leuten nicht über Jesus reden. Und wisst ihr, Louis und Timo, die werden gleich darauf eingehen, wie wir denn damit umgehen mit dieser Blockade. Aber ich möchte euch noch sagen, dass es, was ich gerade erzählt habe, dass es in der Bibel sogar steht. In 1. Korinther 1, Vers 18 steht nämlich, dass die, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, die noch nicht sich als seine Jünger nennen, die, für die ist diese Botschaft von Jesus eine Torheit. Und das gibt uns die Freiheit zu denken oder zu wissen, okay, es steht sogar in der Bibel, das, dann wird es wohl richtig sein, dann ist es vielleicht einfach so. Und diese Blockade, die in mir ist, die ist dann vielleicht halt einfach da. Und wie wir damit umgehen können, da kommt Louis jetzt. Kurzer Applaus für Louis. Yay!
Cool. Ja, genau, das Thema Menschenfurcht. Ich glaube, dass ich genau jetzt hier stehe und genau das ausleben darf, und zwar meine Menschenfurcht überwinden. Und jetzt hier einfach das erste Mal alleine hier oben stehen darf. Und ich mache das gerne, aber es ist nicht so, dass ich keine Angst davor hatte, vorher hier vorne zu stehen. Und ich möchte einfach mit euch die Geschichte von Jona angucken und schauen, wie das da eigentlich mit der Menschenfurcht ausgesehen hat und dann später auch gucken, was seine Reaktion eigentlich darauf war. Und genau, ich habe euch dazu drei Bilder mitgebracht, um nochmal sich die Geschichte in Erinnerung zu rufen. Viele kennen das vielleicht aus dem Kindergottesdienst, da wird die sehr, sehr oft benutzt, die Geschichte. Genau, das ist das erste Bild. Das ist jetzt ein bisschen moderner verpackt, aber ich glaube, es ist gut zu verstehen. Und zwar hat Jona am Anfang einen Auftrag bekommen von Gott. Es war jetzt wahrscheinlich keine SMS, die er bekommen hat oder so, aber er hat einen Auftrag bekommen, in eine Stadt, die Ninive hieß, zu gehen und dort den Menschen zu erzählen, dass Gott sie bestrafen möchte, weil sie viel Böses getan haben. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, was sein Auftrag war, aber jetzt einfach weiter gucken, was hat Jona dann eigentlich gemacht? Er ist nicht nach Ninive gegangen, er ist genau in die andere Richtung gegangen und ist sozusagen vor Gott weggelaufen. Und ich glaube, das machen wir auch oft. Gott sagt uns was. Ich weiß nicht, wenn du, vielleicht hast du Gottes Stimme schon gehört, vielleicht auch nicht, aber wenn Gott dir was sagt und dann kenne ich das zum Beispiel selber, dass man sich dann Ausreden sucht, ach nee, das stimmt gar nicht oder so. Aber Jonas hat das gemacht. Er ist dann in die entgegengesetzte Richtung nicht gelaufen. Er ist auf ein Schiff gegangen und ist dann, wollte vor Gott fliehen. Und in seinem Fall war es jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt Menschenfurcht, warum er geflohen ist. Ja, aber ich glaube, bei uns ist es oft der Fall, dass wir aus Angst auf Menschen zuzugehen, auf Angst vor der Reaktion von Menschen, dass wir es nicht tun, auf Menschen zuzugehen. Und weiter in der Geschichte kam dann ein großer Sturm auf und Jona wusste, ja, das ist, glaube ich, weil ich Gottes Willen nicht gemacht habe. Und er hat dann die Besatzung überredet, ihn ins Wasser zu schmeißen. Die haben sich erstmal dagegen gewehrt, aber die haben letztendlich ihn dann doch ins Wasser geschmissen und haben dann, und der Sturm hörte auf. Und Jona wurde dann von einem riesigen Wal verschluckt. Also er ist am Leben geblieben. Und ja, jetzt möchte ich mit euch die zweite Frage angucken, was eigentlich, was war Jonas Reaktion darauf, ja, dass er jetzt eigentlich in diesem Walbauch war und sein Leben war gerettet, aber er wusste, er hat auch Mist gebaut. Und Jona ist im Bauch des Fisches, er ist in die Anbetung gegangen. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt, aber Anbetung ist das, was wir hier heute Morgen gemacht haben. Wir haben Gott groß gemacht und uns eigentlich dabei auch eingestanden, oder ich stehe mir dabei immer wieder ein, ich bin klein, ich kann gar nicht viel aus mir heraus schaffen, aber ich will dich, Gott, groß machen. Und Jona ist ins Gebet gegangen. Und das ist auch eine Form der Anbetung. Er ist ins Gebet gegangen und hat Gott gedankt, dass er nicht gestorben ist, dass er nicht untergegangen ist. Und ja, das finde ich sehr, sehr cool, weil er hätte auch andere Möglichkeiten gehabt jetzt. Er hätte Gott ja vielleicht sauer auf ihn sein können, aber er ist in die Anbetung gegangen und hat ihm gedankt. Und das Interessante dabei zu sehen ist, was Gottes Reaktion darauf war. Und Gott hat zu ihm gesagt, geh nach Ninive. Er hat nochmal das Gleiche gesagt. Er ist nicht gekommen und gesagt, okay, Jona, du hast jetzt da vielleicht nicht das Richtige gemacht, aber beim nächsten Mal versuchen wir einfach einen Schritt kleiner anzufangen, damit es vielleicht nicht zu groß für dich ist. Nee, er hat ihm genau das Gleiche nochmal zugetraut. Das heißt, wenn wir vor Gott in die Anbetung kommen, dann traut uns Gott genau dasselbe nochmal zu. Er fängt quasi nochmal bei Null an und gibt uns eine zweite Chance. Und das finde ich Hammer, dass Gott uns genau dasselbe nochmal zutraut und das immer wieder tun werden, wenn wir in die Anbetung gehen und vor Gott kommen und sagen, ich schaffe das gar nicht aus mir heraus. Bei mir war letzte Woche in der Schule eine Situation, ich bin die Treppe hochgegangen und neben mir war ein Mädchen aus meinem Sportkurs. Ich merkte schon, ihr ging es nicht so gut. Und dann habe ich sie gefragt, was ist los? Meint sie so, ja, sie hat Kopfschmerzen. Und Kopfschmerzen, ja, das ist gleich so das Ding, oh, Lois, du solltest beten. Ich wollte aber nicht. Oder ich habe mich auch geschämt, ich wollte. Irgendwie habe ich mich nicht getraut und das war das Ding mit der Menschenfurcht. Habe ich so die ganze Zeit mit mir gerungen, sie ist dann in einen anderen Raum gegangen. Habe dann gedacht, ja, okay, ich gucke mal, ob noch jemand anders in dem Raum ist. Vielleicht ist sie alleine, dann könnte ich es ja versuchen. Aber letztendlich habe ich mich nicht getraut. Und ja, dann bin ich danach zu Gott gegangen und irgendwie tat es mir auch leid und habe ihn einfach gebeten, dass er mich mutiger macht. Und das bedeutet, ja, in diesem Moment bin ich ins Gebet gegangen und Gott gesagt, ich kann sowas gar nicht alleine machen. Genau, jetzt möchte ich mit euch als letztes einfach die dritte Frage erstmal. Genau. Was kann das Thema mit ganz praktisch in unserem Leben bedeuten? Ich glaube, wir werden immer wieder vor Situationen kommen, wo wir Menschenfurcht haben, wo uns Dinge davon abhalten, auf Menschen zuzugehen oder vielleicht auch Angst haben vor Situationen. Aber was ist unsere Reaktion darauf? Wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sagen wir schaffen das eh nie. Vielleicht bist du noch in der Schule und du hast es, vorne zu stehen. Oder du magst es nicht, vorne zu stehen und bringst nur Stottern raus oder so. Und dann kannst du sagen, ja, ich schaffe es eh nie. Aber die zweite Möglichkeit, wenn dir Menschenfurcht begegnet ist, zu sagen, ist zu Gott zu kommen in der Anbetung und zu sagen, okay Gott, ich bin total klein, ich schaffe gar nichts aus mir heraus, mach du das doch einfach. Dann geben wir Gott Raum, uns verändern zu lassen. Und ich möchte einfach nochmal ein Beispiel von mir erzählen. Ich war letztes Jahr in Berlin und bin morgens durch einen Park, bin spazieren gegangen. Und dann habe ich einen Mann gesehen, der sah sehr, sehr bedrückt aus, oder er saß auf so einer Bank und dachte, glaube ich, über Sachen nach. Dann hatte ich so den Gedanken, geh doch einfach mal zu ihm. Und ich wusste gar nicht, was ich ihm sagen sollte, aber Jesus hat irgendwie einfach durch mich geredet und habe ihm vom Jesus erzählt, und am Ende habe ich noch für ihn gebetet, und dann rief er mir hinterher, du warst heute mein Schutzengel. Und ich war danach total überwältigt, total überrascht, dass sowas möglich ist, dass ich zu jemandem gehen durfte und von Gott erzählen durfte. Und das nicht aus mir heraus, sondern weil ich eigentlich wusste, dass ich Dinge gar nicht alleine machen kann. Und um diesen Part einfach nochmal zusammenzufassen, wenn es die Menschenfurcht in die Anbetung zieht, dann geben wir Gott eigentlich erst den Raum, uns verändern zu lassen, von ihm verändern zu lassen. Ich sage das einfach nochmal. Wenn es die Menschenfurcht in die Anbetung zieht, geben wir Gott eigentlich erst den Raum, uns verändern zu lassen. Und dafür möchte ich euch, mich auch, immer wieder ermutigen, das zu tun, um stärker zu werden und immer mutiger zu werden, und das mit Jesus zusammen. Genau, jetzt gebe ich das Mikrofon weiter an Timo.
Ja, guten Morgen. Ja, ist an. Guten Morgen. Also ich bin Timo. Ich habe mir bisschen genauer die Geschichte von Petrus angeschaut. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr seid an so einem Abend, richtig cooler Abend, gutes Wetter, habt gute Freunde am Start, und dann geht ihr ins Kino und dann sitzt ihr da, guter Film ausgesucht, und dann sitzt ihr da und kriegt 5 Minuten Werbung, 10, 15, manchmal 30 Minuten Werbung drauf gedrückt. Und ich habe dann immer Sonnenhals, ja? Ich muss mir dann immer Werbung gönnen und von Autos, die ich mir nie leisten kann, und Filmen, die ich nicht sehen will. Und genau, und manchmal, also am Ende geht dann der Vorhang endlich ein bisschen weiter auf und das Licht wird dunkler, und ich denke mir jetzt, endlich geht der Film los. Und dann kommt da dieses Bild von der Eiswerbung, kennt ihr das? Das schon seit 20 Jahren genau das gleiche ist. Boah, dann ist mir schon fast zu viel, ja. Und die Krönung ist dann, wenn dann so ein Eisverkäufer kommt. Ich habe das mal erlebt. Dann kommt dann so ein Eisverkäufer rein und fragt, ey, will ja noch jemand ein Eis kaufen? Und da habe ich dann absolut keinen Bock mehr auf den Film. Und das war immer mein größter Kindheitsalbtraum. Du kommst da so rein in einen Saal von 300 Leuten und dann willst du denen was verkaufen, was keiner hören will. Ja? Du weißt ganz genau, alle 300 Leute denken genau das Gleiche. Und zwar nicht, ich habe Bock auf Eis, sondern, ey, Alter, räum die Bühne, ich will den Film sehen. Und bei mir ist es genau das Gleiche manchmal mit der Menschenfurcht in der Evangelisation. Ich denke mir so, okay, ich habe eine Botschaft, aber ich habe einfach Angst, dass keine Sau interessiert, was ich erzähle. So. Dass die Botschaft, die ich zu erzählen habe, dass die andere nicht interessiert. Da ist jemand total busy in der Stadt und ich will ihm von hinten noch ein Traktat unter die Achseln klemmen. Und der will das einfach nicht hören. Und das ist halt Menschenfurcht für mich. Und ich glaube, dass das ist auch ein richtiges Thema bei Petrus gewesen ist. In der Geschichte von Petrus, da geht es genau darum. Petrus war ein ganz großer Jünger, einer von ganz großen, aber der hat einen echt deftigen Fehler gemacht. Der hat Jesus verraten und das nicht nur einmal, sondern dreimal. Und Petrus hatte auch ein Problem damit, sich mit anderen zu vergleichen. Er hat immer so gesagt, okay, was denken die anderen über mich? Könnte man an vielen Bibelstellen jetzt herausarbeiten, aber ich erwähne es einfach nur. Und in dem Vorabend, das wird besonders deutlich an der Situation, bevor Jesus verraten wird, da sagt Jesus den Jüngern ins Gesicht einfach so, wenn ich verraten werde, werdet ihr alle mich verlassen. So richtig, zack, ihr alle werdet mich verlassen. Und Petrus fühlt sich bei alle irgendwie nicht sonderlich angesprochen und sagt, okay, wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Ja, also alle anderen, aber ich nicht. Und da sagt Jesus, doch, du wirst mich verlassen. Und du wirst mich auch verraten, sogar dreimal. Und dann wird Jesus abgeführt und alle Jünger verlassen ihn tatsächlich. Und Jesus kommt ins Gericht und Petrus schleicht ihm hinterher und setzt sich in den Saal vom Gericht. Ja, einfach so in den Hof. Und dann wird er angesprochen von so einer Magd. Hey, kennst du Jesus eigentlich? Ich dachte, ich habe dich gesehen bei ihm. Und er so, ach nee, ich? Nee, niemals. Ne? Kenne ihn nicht. Und wird dann noch zweimal mehr gefragt und sagt am Ende so, boah, ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Ja? Und dann wird ihm so richtig bewusst, boah, ich habe Jesus verraten, dreimal. Und er hat es gewusst. Und dann ist Petrus weggegangen und hat dann angefangen zu weinen. Jesus wird verurteilt, gekreuzigt, steht nach 3 Tagen wieder auf und hat noch ein Problem mit Petrus. Das ist noch nicht geklärt. Und er führt dann ein 4-Augen-Gespräch mit Petrus. Und in Johannes 21 steht das. Und da steht ein richtig cooler Vers. Jesus stellt Petrus nämlich am Anfang eine Frage. Und das würde ich gerne vorlesen. Und zwar steht hier, als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon ben Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Ich finde das interessant, was Jesus hier sagt. Jesus sagt nicht, hast du mich lieb oder was hast du da getan? Was tust du da? Du hast mich verraten. Sondern Jesus sagt einfach nur, liebst du mich mehr als die anderen hier? Vorher hat Petrus gesagt, wenn alle anderen dich verlassen, verlasse ich dich nicht. Und Jesus hat Petrus da die Frage gestellt, hey, was ist dir wichtiger? Ist dir die Meinung der anderen wichtiger oder ist dir meine Meinung wichtiger? Was ist dir wichtiger? Und ich glaube, diese Frage stellt uns Jesus im Leben auch. Ist dir wichtiger, was die Leute von dir denken, was deine Klassenkameraden, deine Arbeitskollegen oder sonst wer von dir denkt, was die Leute in der Straßenbahn, die du nie wieder sehen wirst, von dir denken, wenn du für den betest? Oder ist dir das wichtig, was ich von dir denke? Und Petrus hat sich dafür entschieden, dass ihm wichtiger war, was Jesus über ihn denkt. Er hat sich dafür entschieden, dass er nicht darauf hören möchte, was andere von ihm sagen. Er hat sich dafür entschieden, dass ihm Jesus wichtiger war, als die Angst, seinen Ruf zu verlieren. Und an dieser Reaktion von Petrus, wo er sich dafür entscheidet, Jesus neu nachzufolgen, ist die nächste Frage, sehen wir dann, dass Mut eigentlich nicht bedeutet, dass wir keine Angst haben. Ich habe mal eine coole Definition von Mut gehört und die heißt, Mut bedeutet nicht, dass wir keine Angst haben. Ich habe Angst, andere haben Angst, jeder hat Angst. Mut bedeutet, dass uns etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Und ich glaube, da ist was dran. Ja? Ich habe manchmal Angst, Dinge zu tun und Mut, dann denke ich so, okay, Herr, bitte schenk mir Mut. Und denke so, okay, das ist was vom Himmel tropft und was ich jetzt irgendwie so eine dicke Portion bekomme und da habe ich keine Probleme mehr damit. Aber ich glaube, das ist das nicht, sondern Mut ist die Entscheidung, dass uns etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Und Petrus hat sich dafür entschieden, dass ihm Jesus wichtiger war, als die Angst, seinen Ruf zu verlieren. Ich stelle mir manchmal so vor, dass die Menschenfurcht wie so eine große Mauer ist. Ja? 20 Meter hoch, wie so der Hadrianswall von einem Horizont bis zum anderen. Und ich komme da nicht drüber. Und Jesus, oder vielmehr Gott, der sprengt die Mauer nicht weg oder macht da keine Tür rein oder schnippt mich nicht auf und fängt mich auf der anderen Seite wieder auf, sondern Jesus lässt diese Mauer da stehen. Ja? Die Menschenfurcht wird nicht weggehen. Aber er hat eine Leiter daneben gelegt, dass wir darüber können. Und diese Leiter ist Anbetung. Wir haben gerade eben gesungen, There is power in the name of Jesus. Und ich glaube, dass da wirklich in Jesu Namen die Kraft liegt, Ketten zu zersprengen, auch die Ketten der Angst. Und wenn wir Angst haben, Und dann sollten wir uns in die Anbetung stürzen, weil darin liegt echt der Kern. Wenn wir Jesu Namen proklamieren, dann wird das unsere Angst und die Ketten, die uns gefangen halten in der Angst, wird das diese Ketten zerbrechen. Ich glaube, Mut ist die Entscheidung, dass wir der Angst nicht die Leitung überlassen. Und diese Entscheidung müssen wir immer wieder neu treffen. Die Angst sagt uns nämlich, du hast Angst und deswegen kannst du das und das nicht tun. Und wir alle haben Angst und das ist auch okay so. Manchmal ist sie auch ganz hilfreich, aber das heißt nicht, dass wir manche Dinge nicht tun können. Ja? Wenn ich Angst habe, geblitzt zu werden, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht ins Auto steige und losfahre. Oder wenn ich Angst habe, dass mein Essen anbrennt, heißt es auch noch lange nicht, dass ich nicht anfange zu kochen. Sondern wenn ich Angst habe vor etwas, dann sollte mir das nicht befehlen, was ich zu tun habe, sondern ich sollte mich selbst leiten und meiner Angst den zweiten Platz einräumen oder irgendeinen anderen Platz. In der Anbetung entscheiden wir uns dafür, dass uns Jesus wichtiger ist als die Angst. In der Anbetung entscheiden wir uns dafür, dass uns Jesus wichtiger ist als die Angst. Ja? Dass wir Jesu Namen einfach groß machen wollen, obwohl wir Angst haben. Und wenn uns die Angst ins Gebet treibt, dann entscheiden wir uns dafür, Jesus neu zu hören. Und dann sind wir zurück im Spiel. Ja? Was Louis gerade eben gesagt hat, es gibt keine dreimonatige Probephase oder so, wo wir dann nach dem Versagen wieder rein können, zuerst mal wieder die Stühle richtig rücken können nach dem Gottesdienst oder so, sondern Gott setzt uns sofort wieder an den alten Platz, sofort wieder volles Vertrauen rein. Jetzt stellt sich für mich die Frage, was es konkret für mein Leben bedeuten kann. Und ich wünschte, es gibt so eine Drei-Schritte-Anleitung, ja? Oder am besten noch eine Ein-Schritte-Anleitung, müssen wir nicht so viel tun, so eine, keine Ahnung, mach das, dann hast du keine Menschenfurcht mehr. Ja? Oder bete dafür und dann wird das weggehen oder so. Aber das gibt es leider nicht im Glauben. Und die Angst wird unser Begleiter bleiben. Die ist unser Begleiter und sie wird unser Begleiter bleiben. Aber wir können uns dafür entscheiden, dass die Angst nicht die Leitung nie übernehmen darf. Und ich habe das auch konkret in meinem Leben erlebt. Also Menschenfurcht ist für mich, oh welche Überraschung, auch ein großes Thema. Und ich habe immer richtig Angst, jemanden anzusprechen. Ja, für mich ist das überhaupt nicht was. Und ich wohne in Eckartsheim, so einem kleinen Dorf, jeder kennt jeden. Und wir haben da so jemanden, der geht immer von unserem Dorf zum Nachbardorf, ja, und wieder zurück. Und der hat ja sehr zerlumpte Kleidung an und so und wirklich jeder kennt den, ja. Und also auch Schulfreunde von mir oder Verwandte oder Familie, jeder kennt den und lästert auch über den. Hey, was ist das denn für einer, was trägt er denn, kann er sich nicht richtig anziehen und so, habe ich auch gemacht. So, ne? Und ich hab noch eine Situation vor Augen, wo ich dann sonntags noch über den gelästert hatte und dann sitze ich Freitag im Auto und möchte zum Unlimited fahren und denke mir so, boah, das hast du noch gelästert, geht ja nicht, ne? Das war schon ganz schön falsch. Habe dann auch so gesagt, okay, tut mir leid, Gott, wenn ich den sehe, dann spreche ich ihn an. Ist ein relativ gefährliches Gebet, das so zu sagen, weil echt ohne Witz auf der gleichen Autofahrt, ja, auf der gleichen Autofahrt, 5 Minuten später sehe ich den am Straßenrand und denke mir so, es war so eine Schnellstraße, dachte ich, ach, kannst du ja nicht richtig anhalten, fährst du weiter und betest auf mein Limited für ihn, ja. Nicht so eine gute Idee und dann bin ich 50 Meter weiter gefahren und dachte ich mir, boah, ey, jetzt reiß dich mal zusammen, habe angehalten, umgedreht und habe ihn angesprochen und der hat mir, also ich habe auch nicht wirklich was Kreatives benutzt, um ihn anzusprechen, sondern einfach nur gefragt, hey, wie heißt du und wie geht's dir? Und wir haben uns eine Stunde unterhalten und der hat mir Dinge erzählt, die ich echt nie wieder vergessen werde. So. Und es war voll das Privileg, einfach ihm in der Situation dienen zu dürfen und einen Unterschied in seinem Leben zu machen, dadurch, dass er endlich mal mit jemandem reden kann, der mit ihm redet und nicht nur über ihn redet. Und ich glaube, dass Gott uns damit auch selbst beschenkt, weil das war voll das schöne Gefühl auch. Genau. Und ich glaube, dass der Glaube nur dann authentisch wird, wenn die Angst nicht die Leitung übernimmt. Ja? Wenn die Angst nicht die Leitung übernimmt, sondern unser Begleiter bleiben darf, aber nicht die Nummer 1 in unserem Leben ist. Sondern wenn wir uns dafür entscheiden, dass uns Jesus wichtiger ist als unsere Angst. Ich habe lange Zeit geglaubt, dass Mut so eine Sache ist, die wir von Gott geschenkt bekommen. Mag sein, aber habe ich noch nicht so ganz erfahren in der Hinsicht, dass wir jetzt einfach mutig sind, alles machen können. Ja? Die Angst, die bleibt. Aber wir können uns dafür entscheiden, dass wir uns nicht von ihr bestimmen lassen. Und das ist in der Anbetung. In der Anbetung sagen wir einfach Gott, hey, du bist die Nummer 1 und ich bin ein zerbrochenes Gefäß, ich habe Angst. Aber das ist nicht so wichtig, weil es geht nicht um mich. Es geht nicht um meinen Ruf, es geht nicht um meinen Namen, sondern es geht um dich. Und du bist die Nummer 1 in meinem Leben. Und diese Entscheidung, die müssen wir treffen jeden Tag neu. Und damit Damit entscheiden wir uns gegen die Menschenfurcht und damit werden wir auch mutig bleiben und mutig sein.
Amen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die das lebt. Die eben das lebt, zu sagen, hey, lass uns doch mal ehrlich sein. Wir haben manchmal Angst, aber es gibt Dinge, die uns wichtiger sind. Und das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen und wollen auch gemeinsam nämlich genau das Ding tun. In einem letzten Lied. In einem letzten Lied zu sagen, okay, vielleicht gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich diese Blockade habe. Vielleicht war es letzte Woche oder vor 2 Jahren. Aber ich weiß, ich war in Dingen, die Gott zu mir gesprochen hat, ich habe sie nicht getan, eben weil ich diese Blockade hatte, weil ich Angst hatte, weil ich Menschenfurcht hatte. Aber genau die Anbetung, und das muss nicht am Sonntagmorgen sein, aber es kann auch in deinem Zimmer sein, aber Anbetung ist genau der Ort, zu Jesus zu sagen, okay, das ist passiert, das war so, aber ich kehre um. Ich will eine zweite Chance. Es tut mir leid. Und das Krasse ist, die Gewissheit, die heute Morgen über allem stehen soll, ist, dass Gott dir eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte und so weiter Chance gibt. Und nicht, er vertraut dir nicht weniger an, sondern er vertraut dir genauso viel. Und genau, lass uns doch gemeinsam aufstehen und dieses letzte Lied genau dafür nutzen, um unseren Blick erneut auf Jesus zu richten.